In unserem zweiten Podcast Weniger Wut, mehr Zuhören kommt Markus ganz schön in Fahrt. Bahnstreiks, Bauernproteste, Klimakleber, Meinungsjournalismus, alle bekommen klare Ansagen gemacht. Und wir fragen uns, woher eigentlich all die Wut kommt und ob wir zu jedem Thema meinen sollten, auch wenn wir gar nicht so viel Ahnung darüber haben. Auf jeden Fall findet Markus, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, obwohl die Meinungsvielfalt größer denn je ist. Ich finde einfach nur, dass wir nicht alles bei den Politikern abladen können. Wir ergründen also, ob die Spaltung der Gesellschaft in Studien nachweisbar ist, ob wir Experten noch vertrauen können. Ich finde, dass die Wut die Tugend der Jugend sein müsste, aber wir haben auch neue Jobs kreiert für alle unsere Ex-Bundespräsidenten und erfahren, warum Markus bei der Bundeswehr verprügelt würde. Also hör rein und komm mit uns ins Machen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Grönemeyer singt, die Welt dreht sich im Schleudergang. Ich glaube ja, dass daher diese Daueraufgeregtheit auch kommt. Und deswegen meine Frage an dich, haben wir trotzdem eigentlich einen Mangel an Meinungsvielfalt?
Haben wir einen Mangel an Meinungsvielfalt? Boah, nee, ich glaube weniger denn je. Wir haben ja verdammt viel Zeitungen. Ich glaube, die Leute lesen auch viel. Wir haben mehr Parteien denn je, ne? Genau, ja. Wir haben mehr Parteien denn je. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch mehr Meinungsvielfalt. Und deswegen haben die ja alle Berechtigung, diese Parteien wie AfD und jetzt die Wagenknecht-Partei und die auch von diesem Maaßen, weil die repräsentieren ja alle eine ganze Menge Menschen. Alle ein paar Millionen, ne? Und die haben jetzt eine Stimme, die das ausdrückt, was sie meinen. Und das ist ein Ausdruck von Meinungsvielfalt, das ist ein Ausdruck von Demokratie, finde ich alles wunderbar.
Weil es wird ja doch viel gelesen, gehört, gesagt, man kann nicht mehr alles sagen, man kann nicht mehr alles meinen.
Ja, da ist schon was dran, obwohl wenn man das sagt, wird man ja auch schon mal direkt in die rechte Ecke gedrückt, ne? Also genau, also wenn man jetzt so diesen Satz zum Beispiel sagt, wird man ja wohl noch sagen dürfen, dann ist man, war man vor ein paar Jahren, da gab es ja noch die Pegida, die Demonstrationen da in Sachsen vor allen Dingen, aber auch in Berlin. Das war ja immer deren Spruch, wird man ja noch mal sagen dürfen. Und ich fand diesen Satz immer berechtigt, weil vieles darf man zwar sagen vom Gesetz, du kommst halt nicht in den Knast, ja, wenn du was sagst, aber du bist natürlich gesellschaftlich erledigt, ne? Also wenn du bestimmte Sachen nicht machst, dann wirst du eben einfach, du wirst eben aus der Uni wirst du rausgeschmissen, du wirst verfemt. Wenn du die Meinung hast, es gibt nur zwei Geschlechter, ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich finde, man wird so eine Meinung einfach nur äußern dürfen, vor allem eine Wissenschaftlerin, ja, dann wird dir eben direkt aus der Uni geboot, ja. Und so, und das verengt natürlich die Meinungsfreiheit. So hat, finde ich, alles schlimm. Insofern, ich darf auch bestimmte Sachen, darf ich sicher nicht sagen, weil dann habe ich keine Kunden mehr. Also ich fühle mich schon auch in meiner Meinungsfreiheit, fühle ich mich eingeschränkt, mehr denn je zuvor. Das war früher ein ganz anderes Klima. Und heute sind zu viele Leute, die einen auch persönlich fertig machen und die Meinung diskreditieren, indem sie einen dann eben einfach schlecht machen. Und das passt mir nicht. Dann bekommt man ja mal zu hören von Leuten, ja, wie, du darfst doch alles sagen, du sagst mir doch auch gerade alles. Ja, ja, im privaten Kreis, ne? Aber jetzt auch hier so in unserem Podcast weiß ich eben auch nicht. Also das macht mich auch nervös. Weil ich gewohnt bin, immer offen zu reden.
Ja, machst du.
Und ja. Da ich nicht in den sozialen Medien bin, habe ich noch nie selber einen Shitstorm erlebt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja. Insofern kann es schon gut sein, bei vielem, was ich sage. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich meine Seminare gebe, vor allem bei Grünen und so, ne, dann gucken mich Leute manchmal hasserfüllt an. Ne? Also dann bin ich richtig, komme ich hinterher zu hören und es geben die dann auch schriftlich wieder. Dass ich nicht politisch korrekt bin und schicken Sie mir uns doch bitte beim nächsten Mal einen Dozenten, der das Gendern ernster nimmt und all sowas. Ne? Also insofern hat es schon auch Konsequenzen und wirtschaftliche Auswirkungen. Also nee, Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, finde ich.
Okay, weil dann staut sich ja wahnsinnig viel Wut auf. Genau. Na, wenn man permanent das Gefühl hat, das ist so. Also mein Thema zum Wut- und Loslassmoment von so einem Wutmoment, um mal wieder aufs ganz Persönliche zu kommen, ist, also ich habe nochmal nachgedacht, ich habe irgendwann in meiner Kindheit beschlossen, dass es Dinge gibt, die ich ändern kann und Dinge, die ich nicht ändern kann. Und habe so für mich gedacht, bevor du weiterhin so viel Energie in die Dinge, die du eh nicht ändern kannst, steckst, verzweifelst du ja total. Deswegen verfolg lieber das mit einer Hartnäckigkeit des Steinbocks, der ich bin, was du irgendwie ändern kannst. Also das kann man jetzt philosophisch auch, ich glaube Stoiker oder so vage aus meinem Lateinunterricht, kann ich das nochmal philosophisch, glaube ich, irgendwo mich zuordnen. Was ich aber sagen würde, wie es mir seitdem geht mit dieser Erkenntnis für mich, also ich vertraue ja einer Arbeitsteilung. Ne? Deswegen, für mich gibt es Experten. Das heißt aber nicht, dass ich mein Hirn ausstelle und das nicht auch hinterfrage, um zu einer eigenen Meinung zu kommen. Ich finde zweitens, die Dauererregtheit, die tut einem Menschen einfach nicht gut. Und mein dritter Punkt wäre, ich finde auch, dass das Machen dann aus der Aufgeregtheit heraus ungemein befriedigt.
Ja, was ich, bei mir ist es eben so, dass ich bestimmte Sachen wie Ukraine-Krieg oder sowas, Ukraine-Krieg, was muss man mal sagen, was der russische Angriffskrieg, ja, das versuche ich auch auszublenden, weil ich dazu überhaupt nichts beizutragen habe. Schon allein, weil ich nicht vor Ort war. Mir fällt immer
Aber immer
schwerer.
vor Ort sein, Entschuldigung, ich weiß, du bist Journalist und Reporter und du bist gewohnt, dann vor Ort zu gehen, aber der normale Mensch wie ich kann ja nicht jedes Mal sagen, ich war nicht vor Ort und darf ich dann keine Meinung dazu haben?
Genau, du hast natürlich eine Meinung dazu haben und ich habe auch eine Meinung dazu, aber diese Meinung, die vertrete ich halt nicht, auf jeden Fall schon gar nicht mit Nachdruck und bin mir bewusst, wie unvollkommen diese Meinung ist. Ne? Das macht für mich immer weniger Sinn, einfach nur eine Meinung zu vertreten, wenn ich keine Ahnung habe. Und das kotzt mich eben auch an Journalismus in Deutschland oder in anderen Ländern an, immer dieses Meinung. Ja, Meinungsjournalismus. Das ist einfach diese hochbezahlten, hochintelligenten Leute sitzen auf ihren Ärschen, ne? Teilweise fette Ärsche und meinen einfach irgendwas. Ja, und haben überhaupt keine Ahnung, waren überhaupt nicht vor Ort, statt einfach mal vor Ort zu gehen und sich das alles mal anzugucken. Ja. Also ich glaube schon, dass die Agnes Zimmermann und bestimmte Leute und der Hofreiter, dass sie eine andere Meinung haben zu dem, was in der Ukraine passiert, weil die da waren. Ja. Wenn man sich das mal anguckt, was wirklich ist. Ne. Und das machen viele, haben einfach nur ihre Meinung und wissen es nicht. Ne.
Das finde ich jetzt interessant, weil was ich mich zum Beispiel frage, um jetzt kurz mal beim Thema Ukraine zu bleiben, warum geht eigentlich eine Sarah Wagenknecht nicht in die Ukraine mal zu Besuch?
Ja, verstehe. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht war sie ja sogar, aber
Nee, nicht.
nee,
Also.
war sie nicht. Ja, finde ich dann eben nicht besonders seriös. Also ich finde, dass diese Selbstgewissheit immer, ohne zu wissen, wovon man überhaupt redet. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich hasse wirklich diese Bahnstreiks, ne? Weil die mich, ich bin eigentlich Gewerkschafter, aber diese Bahnstreiks machen mich wahnsinnig, weil die mich in meiner Freiheit einschränken. Und ich finde das nicht fair. Weil ich kann das überhaupt nicht beeinflussen, wie lange die da streiken und so weiter, weil ich kann ja deren Forderungen nicht erfüllen. Ne? So, jetzt insbesondere den Herrn Weselski, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Sagen wir mal so neutral, ich mag ihn nicht besonders, ja, ich halte ihn nicht für besonders seriös. Allerdings, ja, weiß ich eben gar nicht, wie sich das anfühlt, Lokführer zu sein. Und jetzt habe ich immerhin, weil ich da mit einem Kollegen von mir darüber geredet habe, habe ich immerhin jetzt mit ein paar Lokführern gesprochen. Ja, und da, ja, und die kamen mir dann halt immer, das war letztlich das Argument eben immer, ja, okay, der deutsche Bahnboss, der kriegt so viele Boni über 1 Million, da ist ja wohl klar, dass wir auch mehr fordern. Ja, also mein Erkenntnisgewinn war dann, okay, der Bahnchef macht das vielleicht nicht clever und die Bahn macht das nicht clever, weil sie sich dadurch wirklich, ja, dadurch sind sie argumentativ natürlich, haben sie Rückenwind, haben sie Gegenwind. Aber letztlich war das, was ich von den Lokführern gehört habe, immer noch nicht so überzeugend, dass ihre Arbeitszeiten einfach so schlimm sind und dass sie so hart arbeiten müssen. Ich sehe nach den Gesprächen, die ich geführt habe, nicht, dass sie wirklich so viel mehr Geld kriegen müssen und so viel weniger arbeiten müssen. Aber ja, aber vielleicht, ich habe immer nur mit zwei, dreien gesprochen. Ne? Im Grunde, um eine verfestigte Meinung zu haben, müsste ich eben mit sehr viel mehr sprechen. Und mit Weselski mal selber. Ich möchte eigentlich nicht mehr über Weselski lästern, ohne mit ihm selber gesprochen zu haben. Ja? Die Interviews reichen mir auch nicht. Ne?
Gut, aber was macht jetzt so ein einzelner, ganz privater Mensch, wie ich und du, der eben qua Beruf ja auch gar nicht die Möglichkeiten hat, aber ja trotzdem davon betroffen ist? Also Bahn ist jetzt ein gutes Beispiel, weil die meisten von uns fahren zumindest irgendwann mal irgendwie mit der Bahn. Also ich liebe sie weiterhin leidenschaftlich und habe deswegen eine sehr große Toleranzgrenze, was das betrifft. Aber der Punkt für mich wäre, hat sich für dich aus deiner Warte eigentlich der Umgang mit Fakten geändert?
Aber erstmal muss ich nochmal sagen, hat sich der Umgang mit Fakten. Erstmal muss ich nochmal die Schlussfolgerung aus dem, was du jetzt fragst. Gute Frage ist ja letztlich, ich habe zwar weiter meine Meinung, aber ich würde weniger denn je darauf beharren. Ja? Und ich sage den Leuten eigentlich meine, ich sehe das, mittlerweile sage ich das so, ich persönlich finde den Weselski, auf mich macht er keinen sympathischen Eindruck. Ich würde vorsichtig sagen, ich unterstelle ihm, dass er eben einfach eher so ein. Wie so ein Pyromane, dass es ihm um Streik geht. Ja, er will den Streik sehen. Ja, und er ist auf Streik aus. Das ist was, was ich ihm unterstelle. Weiß aber nicht, ob ich damit recht habe. Ja, ich finde, ich kann diese Meinung äußern. Ja, aber in gewisser Weise defensiv. Wenn mir jemand sagt, das stimmt aber gar nicht, ich kenne den, der ist gar nicht so, dann würde ich sagen, okay, du weißt es besser. Ja, dann vertrete ich diese Meinung nicht mehr. Ne? So, insofern, ich bin defensiver und habe eben nicht diesen Schaum vorm Mund und bin auch nicht so wütend. Und darum geht es ja hier auch in dieser Folge jetzt gerade um Wut, um Hass und so weiter. Ich versuche eben einfach nicht wütend zu sein und versuche auch nicht Leuten böswillig was zu unterstellen. Und ich glaube, daran krankt es eben auch, dass man immer, was Leute sagen, wird dann immer unterstellt, dass das irgendwie, ja, dass man irgendwie ein Arsch ist oder sonst irgendwas. Ne? Und diese Vermischung von Meinung und persönlicher Diffamierung und so weiter, das geht mir alles zu weit, ne?
Das finde ich auch echt ein Punkt. Also ich liebe heiße Diskussionen, wie du weißt. Ich finde auch, dass was aber sich geändert hat oder wo man oder ich auch selbst immer aufpasse, ist, das eine ist ja zur Sache eine andere Meinung zu haben und das zweite ist, beziehe ich es auf die Person. Wenn mir gegenüber ist oder über die vielleicht auch gesprochen wird. Und ich kann dir aus meinem Unternehmeralltag sagen, also letztendlich von, ich sag mal, jemand, der sich selbstständig macht, muss ja eine Idee verfolgen, ne? Oder in den meisten Fällen. Und es ist auch selten einfach. Also du musst echt Hartnäckigkeit zeigen und du musst dranbleiben. Und da geht es ja schon auch dann darum, dass du als Unternehmer ja auch Grenzen verschieben willst. Ne? Und dieses Grenzen verschieben bedeutet aber, so ist meine Auffassung immer, so, wenn du dann aber keine Menschen hinter dir scharen kannst, die diese Grenzverschiebung auch gut finden, ne? Aus unterschiedlichsten Gründen, dann sollte man sich mal hinterfragen, ist das eigentlich jetzt eine Grenzverschiebung, die wirklich gut ist? Na, aber wo ist die Grenze? Und das überträgt sich ja auf jeden, der nicht total emotionslos ist, sondern leidenschaftlich auch für eine Sache kämpft. Ne? Als Unternehmer, der dann auch scheitert, heißt dann oft, ja, du zeigst ja Mut. Ne? Wo ich sage, ich kann das Wort Mut nicht mehr hören. Ne? Weil der schwingt immer so mit, also du machst totales Harakiri, totaler Scheiß, würde ich nie machen. Wo ich sage, ist ja auch legitim. Also ist ja meine Sache in dem Fall. Aber das liegt dann auch immer nahe. Aber als Unternehmer habe ich sozusagen, hole ich mir Fakten. Ich kann heute sagen, ich habe mich für A entschieden und kriege eine neue Faktenlage rein, eine neue Erkenntnis und kann morgen sagen, ich mache jetzt B. Ne? Ich muss die Leute hinter mich haben. Aber das können die alle machen. Also am wenigsten die Politiker.
Okay, jetzt hast du doch noch den Dreh zu den Fakten gekriegt, weil ich habe dir die ganze Zeit recht gegeben, habe mich immer gefragt, du hast doch mal irgendwas gefragt mit Fakten. Das
Ja,
hast du mich
langer,
auch
langer,
gefragt.
langer Sprung.
Und ich
Langer.
habe dir auf die Frage auch nicht geantwortet. Ich habe nämlich deine Frage gar nicht beantwortet mit meiner langen Antwort. Dann habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt bin ich schon wie Politiker. Ich kriege eine Frage gestellt und rede einfach irgendwas, was mir gerade in den Sinn kommt und
Genau.
beantworte deine Frage gar nicht. Und das war, glaube ich, wie wichtig sind Fakten oder wie war das nochmal?
Ja, genau. Oder hat, ja, also wie wichtig oder andersrum werden Fakten inzwischen anders bewertet und beurteilt? Also der Umgang mit Fakten. Was sind
Das
Fakten, ja?
weiß ich nicht. Ich frage mich eben, ja, Fakten sind natürlich wichtig, aber Fakten machen nicht unbedingt den Unterschied. Wenn es so auf Fakten immer ankäme, dann hieße das ja, man müsste alle einer Meinung, alle müssten einer Meinung sein. Und dann wäre das Leben tot. Dann gäbe es kein Leben. Dann kann man die Menschen einsagen.
Echt? Das finde ich jetzt nicht. Also Fakten
Ja,
sind
weil,
mal Info.
ja, Fakten sind eine Info, aber wenn man jetzt sagt, es kommt alleine auf Fakten an, dann heißt das ja, jeder muss jetzt derselben Meinung sein. Na, genau wie 1 und 1 ist 2 und davon gibt es keine abweichende Meinung. Ne? So, wenn jetzt aber, wir nehmen jetzt mal Atomkraft. Ne? Da hast du zwei Menschen, die studieren an der Uni. Die haben, sagen wir mal, einen ähnlichen IQ, die studieren an derselben Uni, Atomphysik oder irgendwas. So, jetzt ist der eine für Atomkraft und der andere ist gegen Atomkraft. Was ist jetzt der Unterschied? Die Fakten? Nee, die Fakten sind die gleichen. Die haben alle die gleichen Fakten. Die Fakten spielen keine Rolle. Ja, die Fakten spielen auch keine Rolle, wenn du dafür bist für eine autofreie Innenstadt, ja oder nein. Das spielen nicht die Fakten eine Rolle, sondern es spielt eine Vorstellung davon eine Rolle, wie du leben willst. Und zurück zur Atomkraft, das ist möglicherweise, das ist der reine Unterschied, ist einfach nur, der eine ist ein Optimist und der andere ist ein Pessimist. Ja, der eine sagt, es ist noch immer gut gegangen, der ist vielleicht ein Rheinländer, der denkt, Atomkraft ist super. Und der andere ist Murphy's Law, ja, es steht immer schlecht, ja. Das Schlechteste passiert. Insofern, das sind nicht die Fakten, die den Unterschied machen.
Aber wenn Fakten nicht den Unterschied machen, warum drehen wir uns so oft um den Begriff Fake News? Also klar, lass uns mal ausklammern, glatte Lügen meinen wir jetzt nicht damit, ne? So, aber wenn zwei Positionen aufeinandertreffen, hat ja in den meisten Fällen jeder so seine Fakten mit dabei. Und doch merke ich zumindest in der Diskussion immer öfters, dass ich sage, klar, eine Diskussion wird schwierig, wenn der eine sagt, das ist ein Fakt und der andere nicht, kein Fakt.
Ja. Was hier jetzt auch wieder interessant ist, so wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, Fakten machen nicht den Unterschied. Ne? Wenn du das jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt, ich wäre jetzt ein bekannter Politiker, dann würde das jemand aus unserem Gespräch rausnehmen, Fakten nicht den Unterschied. Ist so, wie ich sage, natürlich Blödsinn. Ja, weil, und das ist auch ein Riesenproblem, dass man Leuten immer irgendwie, dass man die Worte immer auf die Goldwaage legt. Ja? Weil ich will damit schon was Wichtiges sagen, dass Fakten allein machen eben nicht unbedingt immer den Unterschied, ja? Sondern es kommt darauf an, was man aus den Fakten eben macht. Und das ist das, was das Menschliche ist. Ja? Menschen sind eben keine Roboter, ja? Sondern Menschen haben eben Gefühle und Menschen sind alle unterschiedlich. Und deswegen kommen die zu unterschiedlichen Schlüssen, obwohl sie dieselben Fakten zum Teil haben. Nur musst du natürlich dann, das setzt alles darauf auf, dass alle dann auch diese Fakten haben. Wenn es natürlich Fakten gibt, die du nicht kennst, die aber wichtig sind, dann kann das schon dazu führen, dass du deine Meinung änderst. Ne?
Das heißt aber, wenn ich mich nicht auf Fakten berufen kann und nur so eine gefühlte Meinung habe.
Dann finde ich die berechtigt, diese Meinung, weil ich finde nicht, dass man auch auf Wahlentscheidungen, die hängen ja nicht davon ab, wie intelligent ich bin oder wie viele Fakten ich habe. Du bist ja nicht. Du wählst ja nicht, wenn du klüger bist oder wenn du mehr Fakten hast, wählst ja nicht eine bestimmte Partei. Dann wählst ja nicht immer die Grünen, weil du mehr Fakten hast. Na, das ist eben, das spielt da eben auch keine Rolle. Ne? Und diese Arroganz eben zu sagen, ich weiß mehr als andere und deswegen ist meine Wahlentscheidung richtig oder so, das finde ich eben auch falsch, ja? Weil das verkennt, wie Menschen sind. Dass es eben nicht nur um Fakten geht. Und deswegen, ich rede nur an gegen diese Arroganz von Leuten, die glauben, aufgrund ihrer Faktensicherheit oder so wüssten sie, was los ist. Aber wie ist denn das mit Fakten? Ich glaube keiner Studie, ja. Studien, ja. Folge der Spur des Geldes, sage ich nur. Ne? Studien, natürlich sind in Studien Interessen geleitet. Ne? Also Studien aus Amerika glaube ich sowieso überhaupt nicht. Ja? Also die nehme ich als Beitrag wahr. Okay, kann sein. Ich denke drüber nach, könnte das stimmen. Aber nur weil da eine Studie ist, selbst von deutschen Wissenschaftlern, ich nehme das alles nicht besonders. Ich glaube
Ja,
kein Wort davon, was die sagen. Ja?
klar. Also wenn die Antwort nicht in der Studie liegt, dann nimmst du dir eine andere
Da gibt es
Studie.
eine Gegenstudie, das ist alles.
Das stimmt. Nochmal der Aspekt Fakten. Wie, wenn wir von geschichtlichen Fakten mal reden, wie lange rückwärts sind geschichtliche Fakten relevant?
Es kommt wahrscheinlich auch drauf, ja, ich weiß nicht, worauf willst du hinaus? Willst du
Also
auf
ich wollte
Holocaust hinaus
auch,
oder?
ja, genau, will ich nicht die ganze Arbeit machen lassen. Nee, wenn wir Geschichtsfakten nehmen, jetzt zum Beispiel Israel-Konflikt, ne? Gaza. So. Wie lange rückwärts muss ich gehen, um auf Basis dieser Fakten eine Meinung darüber zu haben, was aktuell gerade an Ereignis passiert?
Pass auf, Da sage ich mal klipp und klar, du weißt, ich bin ein außerordentlich offener Mensch. Ich rede über alles offen. Aber über Israel rede ich nicht.
Okay.
Und das ist natürlich schon auch ein Riesen, das kann man mir jetzt auch schon zum Vorwurf machen. Allein, dass ich das sage, statt mich irgendwie rauszureden, macht mich natürlich auch angreifbar.
Warum? Das ist jetzt erstmal
Ja,
nur
weil ich natürlich,
ein
wenn ich
von dir.
sage, über Israel zu reden, ist einfach, ist mir zu heikel, ja, dann bin ich ja damit wahrscheinlich auch schon irgendwie ein merkwürdiges
Nee,
Subjekt.
das finde ich
Also.
sehr mutig. Also, ich finde es sehr mutig, das würde ich mir manchmal wünschen, manchmal auch von mir selbst, aber ich glaube, ich mache es auch dann, wenn ich einfach sage, da kann ich nichts drüber sagen. Also, da kann ich, habe ich mir auch noch gar keine Meinung gebildet. Oder ich würde mich da gern erstmal faktisch bisschen informieren und einlesen. Aber ich glaube, es ging so vielen wie mir. Also ich hatte von diesem Nahostkonflikt bis vor kurzem recht wenig Ahnung. Ich dachte immer, boah, das ist so komplex. Da gucke ich, ne? Also ich habe einfach keine Energie oder nichts zur Verfügung, dass ich. Jetzt liest man aber automatisch sehr viel mehr darüber, weil ja darüber berichtet wird und wenn du Zeitungsleser bist oder wie auch immer. So, und auf einmal bekommt man ja dann doch mehr Informationen, kriegt eine und hat auf einmal eine Meinung drüber. Und wenn du dich aber dann trotzdem hinstellst und sagst, ja, aber ich kann trotzdem nichts dazu sagen, das traue ich mir gar nicht zu, das höre ich selten.
Genau, aber das ist die eine Sache, dass ich es mir nicht zutraue. Dazu, ich war zwar mal in Israel und ich war in Palästina und habe mir das ja alles angeguckt. Aber das ist jetzt eben so lange her. Insofern traue ich mir auch bei den Emotionen, um die es da geht, traue ich mir gar nicht zu, das beurteilen zu können. Aber darüber hinaus treffe ich eben die Aussage, dass es einfach viel zu riskant in Deutschland über Israel zu reden. Damit kannst du wirklich auch deine berufliche Existenz zerstören. Du sagst ein falsches Wort, du meinst es noch niemals böse und bist mal raus. So, wie gesagt, auch das könnte zu einem Shitstorm führen, wenn wir jetzt 1 Million Zuhörer hätten, dann wäre ich garantiert, bei ja, vielen Leuten, dann ging es echt rund. Ja. Dabei wissen diese Leute dann gar nicht, wie ich eigentlich wirklich drüber denke. Ne? Aber auch da, ich traue überhaupt gar nicht meiner eigenen Meinung. Habe ich überhaupt eine über diesen Konflikt? Ich weiß nicht, wie man den lösen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen sage ich doch besser nichts. Ne? Und das ist aber grundsätzlich was, was ich Leuten empfehlen würde, nicht so viel über Sachen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Doch können sie alle gerne machen, kann man privat gerne machen. Also Politiker sollten es halt nicht tun. Aber es wäre eben besser, wenn man mehr Ahnung hätte, wenn man irgendwo schon mal gewesen ist. Aber auch dann sollte man nicht so tun, als wenn man die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, sondern alle Leute ernst nehmen, die anderer Meinung sind aufgrund ihrer Erfahrung. Weil, wie gesagt, ich nehme das ernst mit der sogenannten Diversität. Ja. Viele, die Diversität im Worte führen, die sind überhaupt gar nicht divers oder denken gar nicht so. Ich meine das richtig ernst. Wir sind 8 Milliarden Menschen und jeder auf der Welt und jeder tickt anders. Und jeder fühlt anders und jeder hat seine Berechtigung. Und wenn jemand anders denkt, ist er kein Arsch und ist auch nicht doof oder sonst irgendwas. Ich versuche jeden Menschen ernst zu nehmen. Und meines Wissens gilt auch für AfD-Wähler. Ist jetzt auch eine ganz kühne Aussage, aber ich glaube, selbst für AfD-Wähler gilt Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Da kommt der Jurist in dir durch, der sowas
Nee, da ist der, glaube ich, der Menschenfreund oder irgendwie der, na, aber das ist ja auch schon, ja, irgendwie man diffamiert jetzt irgendwie ein paar Millionen Leute, die AfD wählen, als ich weiß nicht was, ja. Wie ist das denn mit dem Grundgesetz vereinbart? Wie ist das denn mit Diversität vereinbar, ja? Wie ist es, ich als alter weißer Mann, ja, ich muss mich auch, ich werde auch schon nicht mehr von vielen Leuten nicht mehr ernst genommen, und zwar von Leuten, die für Diversität sind. Ja. Sag mal, ey, hackt's oder was? Ja. Bin ich als alter weißer Mann, da gibt es ein paar Millionen von mir in Deutschland. Ja. Bin ich deswegen, ich werde von der Diversität ausgeschlossen oder was? Ja. Ich bin ein Ausnahmemodell. Also.
Nee, aber ich bin eine Frau, also insofern bin ich da schon ein bisschen mehr im Mittelpunkt, aber auch eine alte weiße Frau. Also da bin ich mir auch noch nicht so klar, wie damit eigentlich umgegangen wird. Aber sag mal, aus dieser daueraufgeregten Meinungsbildung, würdest du die Wut der Jugend anders bewerten als die Wut zum Beispiel von Bauern? Um auf den Bauernprotest zu kommen, von erfahrungsgeschwängerten alten weißen Männern und Frauen.
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Wut hat natürlich ganz viel mit Ohnmacht zu tun. Ne? Du kannst nichts tun. Und das ist auch was, wenn ich irgendwas in der Bundeswehr gelernt habe, ist, dass es unterschiedliche Ausdrucksformen gibt. Und ich bin da öfters verprügelt worden, aber eben von Leuten, die wahrscheinlich ja, die sich damit konfrontiert sahen, dass ich möglicherweise ein bisschen quatschen kann. Ich war dann der einzige Abiturient. Ich konnte halt quatschen und konnten die halt nicht so. Und da haben sie sich mit ihren Mitteln gewehrt. Und das war dann eben eher mit Beleidigungen, vielleicht sogar mit Schlägen. War natürlich nicht schön, will ich auch nicht rechtfertigen, aber ich glaube, ich habe begriffen, dass Leute unterschiedliche Ausdrucksformen haben. Und dass man sich grundsätzlich vor anderen nicht überlegen fühlen sollte. Ja, das ist so mein Punkt. Und wenn man das nicht tut, wenn man mehr Respekt vor Menschen hat, und vor Menschen, die auch anders denken, und das sogar willkommen heißt, dass Menschen anders denken, weil es sonst kein vernünftiges Leben gibt auf der Welt. Wenn alle derselben Meinung wären, wäre das Leben stinklangweilig. Ja? Und wenn man sowas bedenkt, ich glaube, dann wäre das Leben auch friedlicher und dann müssten die Leute auch nicht so wütend sein. Aber sie müssen gehört werden und sie werden nicht gehört. Und deswegen sind sie wütend. Sie sind ohnmächtig und deswegen werden sie wütend.
Trotzdem würde ich sagen, wenn es ein Privileg der Jugend ist, dann ist es die Wut. Die Wut, etwas anders zu machen. Die Wut auf Althergebrachtes. Die Grenzen zu verschieben.
Ja, kann sein. Ja, im Grunde bin ich auch der Meinung, dass Jugendliche das, ja, meine Güte.
Also ich bin bei den Klimaklebern.
Ja, die Klimakleber, das ist jetzt auch wieder so
Die
ein
kleben nicht mehr, Entschuldigung.
Thema. Ich will jetzt nicht sagen, also ich habe gehasst, was sie getan haben, weil mich das wieder in meiner Freiheit eingeschränkt hat, ne? Und weil das zu wenige sind. Das empfinde ich als undemokratisch. Da sind einfach eine Handvoll von Leuten, die von irgendwelchen dubiosen Leuten finanziell unterstützt werden. Die entziehen sich im Grunde dem Rechtssystem, weil irgendwelche Sponsoren zahlen denen die Strafen. Und Leute, die sie überhaupt nicht beeinflussen können, sitzen da stundenlang fest. Also zum Beispiel Selbstständige. Ich fahre zu meinen Seminaren, ja, und komme dann 3 Stunden zu spät und kann den Seminartag kann ich vergessen. Kostet mich sehr viel Geld. Ne? Kriege ich auch nicht ersetzt oder so. Ne? Weiß ich nicht, ob das sein muss. Finde ich richtig. Da maßen sich einige Leute an, und zwar eine grotesk kleine Minderheit. Das sind ein paar, 20, 30, lass es 100, lass es 200 Leute sein, die da mitmachen, ja. Und die halten, Tausende von Leuten halten die da fest über Stunden.
Ja, man könnte aber auch sagen, ich sage, die kämpfen für ihre eigene Zukunft.
Ja, kann ja sein, aber die Frage ist aber auch, du kamst ja von der Wut. Sind die überhaupt wütend? Hat
Genau.
das mit
Sind die
Wut zu
wütend?
tun? Was sind eigentlich die Motive, ne? Ist es eben. Ja, die meinen es wahrscheinlich gut, deswegen bin ich auch nicht wütend auf die. Deswegen habe ich eingangs sogar gesagt, könnte man nochmal nachhören, ich bin wütend auf das, was sie tun. Ich habe nicht gesagt, ich bin wütend auf die Menschen. Weil die
Ja.
sehen alle total lieb aus und die meinen es gut und vielleicht sind die verantwortungsvoller als ich. Kann gut sein. Aber ich finde dieses Mittel finde ich falsch. Und ich habe wirklich, wenn ich da im Auto sitze und komme nicht weiter, wegen dieser paar Leute, dann werde
Ja.
ich wütend. Ja, und ich finde es falsch.
Was mir trotzdem aufgefallen ist, ich bleibe mal bei den Klimaaktivisten, bei der Jugend, wenn ich die Gesichter sehe, ich sehe ja auch nur die Bilder, die Videos, die dann verbreitet werden, was mir da nicht gefällt, ist so ein bisschen die Wuterregtheit, die sich so im Äußerlichen, weißt du, in den Gesichtern schon breit macht. Ich finde so eine gewisse Verbitterung. Ne? Was ja dann schnell auch immer hingeht in so eine Art Opferrolle. So, und wenn du Menschen mir ist in der Vorbereitung hier mir ist, der kennst du noch den veganen Koch aus Berlin, Attila Hildemann?
Ja, ich habe von dem gehört,
Das
ja.
sagt dir was, ne? Das war ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und er hat das Thema vegan, hat er ein Gesicht gegeben und war aus meiner Sicht eine der ersten, der aus veganem Essen wirklich ein erfolgreiches Geschäftsmodell für sich gemacht hat. Ne? Der war ja dauerpräsent. Und wenn du jetzt mal ein Bild von ihm siehst, wie er jetzt aussieht, also der ist ja irgendwie untergetaucht und so, müssen wir alles gar nicht näher beleuchten, dann finde ich, siehst du am ganzen Körperbau und in der Physiognomie, dass diese Verbitterung in die Richtung, in die er die letzten Jahre gestrebt ist, wirklich, du guckst ihn an, denkst nur so, aber das ist kein glücklicher, zufriedener Mensch. Also,
Ja,
oder.
interessant. Hass macht hässlich. Ja, Wut macht ja auch hässlich. Wenn Menschen streiten oder rumzicken, meckern und so weiter, werden sie einfach hässlich.
Ja. Und das finde ich so schade, wenn ich in die Gesichter von der Jugend, sage ich mal, in dem Fall jetzt, um auf die Klimakleber zurückzukommen, wenn ich in deren Gesichter gucke, frage ich mich eben auch, Gibt das denen eine Befriedigung, also im positiven Sinne, dass sie sich selbst ermächtigen, ne, zu versuchen, Grenzen zu verschieben, also ihre Wut auch nach außen rauszulassen, in dem Fall jetzt in einem Modus, dass sie nicht andere niederbrüllen, sondern eben, dass sie sich festkleben, was ja erstmal ein stiller Protest ist. Und dann denke ich mir auch immer, wow, aber das muss doch mehr geben als nur dieses, ich verharre in meiner Meinung und sie gibt mir eigentlich nicht so viel zurück.
Obwohl, da würde ich glatt sagen, also zum einen würde ich eben, wie gesagt, ich finde, das sind weiche, offene Gesichter, anders als ich das so von anderen kenne, von Studentenprotesten oder so. Und früher, also zu Dutschkes Zeiten und so, das war sicher auch, da hast du auch hasserfüllte Gesichter gesehen. Auch Leute, die sich übrigens ganz fürchterlich ausgedrückt haben, nein, deswegen war das zum Scheitern verurteilt, was sie da alle wollten. Aber ich komme jetzt nochmal so, während wir darüber reden, würde ich schon sagen, das Recht der Jugend eben nicht alles auszutarieren, nicht alles zu bedenken und vielleicht doch ein bisschen unbedachter zu protestieren. Das würde ich schon, ich bin weniger sauer, wenn da junge Leute sich auf der Straße festkleben, als wenn alte Leute sich auf der Straße festkleben. Ich bin weniger sauer, wenn junge Leute AfD wählen, als wenn alte das tun, würde ich sagen.
Weil
Ja, weil ich deine Ansicht, wenn das überhaupt deine Ansicht ist, teile, dass junge Leute sich einfach mehr ausprobieren dürfen, dass sie eben einfach noch nicht so viel wissen. Ich finde schon, dass im Alter denkt man über vieles einfach, denkt man anders, ne? Ich habe früher eben auch als Journalist, ich habe eben auch viele Fehler gemacht, ich habe auch zugespitzt und war viel ungerechter. Und das, was ich jetzt vor mir hertrage, dieses Respekt vor anderen Menschen und meine Meinung nicht so ernst zu nehmen, das war früher alles gar nicht. Da habe ich meine Meinung auch viel ernster genommen.
ja, aber zum Glück. Also das finde ich gut, weil ansonsten gibt es auch keinen Antrieb für Veränderungen. Also ich finde Emotionen und Leidenschaft und heftig intensiv dafür zu ringen, finde ich immer super.
Ja.
Deswegen bin ich immer eher irritiert, wenn ich aus Diskussionen rauskomme, egal ob ich das jetzt mit meinen Leuten im Team gemacht habe, also die dann oftmals so erstarrt waren und sagen, wir können doch nicht so heftig diskutieren. Und dann sage ich, doch, können wir. Und solange ich als Chefin euch genauso viel Leidenschaft zugestehe.
Ja.
Für mich ist das wirklich sehr erfrischend und trotzdem können wir danach ein Bier trinken gehen, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, ich sage, dieses Vermischen von Meinung und Persönlichem, ja, die verstehe ich nicht. Ich habe mich auch noch nie über mich zu streiten. Ich finde dieses Konzept irgendwie komisch. Du hast halt unterschiedliche Meinungen und bitteschön, das gehört sich doch gefällig so bei 8 Milliarden Menschen. Wie gesagt, ja, Menschen unterschiedliche Meinungen haben es ja wohl. Und ein Glück haben die unterschiedliche Meinungen, ja. So, und das muss man doch irgendwie respektieren. Wieso soll ich mich denn mit Leuten zerstreiten, weil sie eine andere Meinung haben, ne? Also kapiere ich nicht so. Ja, ich kenne Menschen, ich weiß, es ist halt so, ich nehme es hin, aber ich verstehe es im Grunde nicht. Ich sehe es als ein Zeichen von Schwäche. Also Leute, die sich mit anderen zerstreiten aufgrund ihrer Meinung oder dann so laut werden und böse werden und so, ich empfinde das als schwach. Also ich nehme es hin. Ich weiß, dass wir Menschen so sind, aber ich finde es bekloppt.
Also es ist ja schon ein Drama, im Nachgang auch Aufarbeitung, jetzt ich komme mal kurz zu Corona und Covid, weil da ja aus meiner Sicht, zumindest aus meiner Warte, so angefangen hat, dass wir begonnen haben, von Spaltung immer und überall zu sprechen. Ne? Wir sind gespalten, also die Bevölkerung ist gespalten, die Welt ist gespalten. Also wir sind immer gespalten, wo ich sage, geht es auch eine Nummer kleiner? Also Spaltung ist ja schon sozusagen der Höhepunkt. Mehr geht ja nicht mehr. Dann kommt ja danach eigentlich nur noch Bürgerkrieg. Und ich sage, aber es ist doch normal und ich erwarte auch, dass heftigst drüber diskutiert wird, um das beste Argument sich zu erringen. Und das, sage ich mal, das kann man doch nicht anzweifeln, beziehungsweise doch nicht vorwerfen. Und deswegen, ich habe mich nochmal bemüht, was zu finden, ob diese Spaltung, von der in den Medien überall gesprochen wird und ne, wenn du hörst, es sind so unversöhnliche, ob ich dazu was finde. Und ich habe in der Tat was dazu gefunden, nämlich haben sich Sozialwissenschaftler in den letzten Monaten zum Glück auch damit beschäftigt. Ich habe auch unterschiedlich, also ich bin jetzt bei Studien, ne? Also ohne dein Detail. Es ist einmal eine Long-Covid-Studie eben zu den gesellschaftlichen Aspekten vom Leibniz-Institut in Mannheim. Es ist das Sinus-Institut, das finde ich immer ganz spannend, weil das so Zielgruppen im Marketing auch gern genommen wird. Und die Bertelsmann-Stiftung. Also es sind jetzt drei Studien, die sind alle anscheinend zur selben Meinung gekommen, dass sie in ihren Befragungen eine solche Spaltung nicht nachweisen konnten. Der Grund ist, und den fand ich da eben spannend, also was sie untersucht haben, ist, sind eigentlich mehr Kontakte, mehr soziale Kontakte von ganz privaten Menschen seit der Corona-Zeit dazugekommen oder weggefallen? Rein vom Gefühl her, wenn ich so antizipiere, was geschrieben wurde, sind ganz viele weggefallen. Kann vielleicht auch jeder so aus seinem eigenen, ganz privaten und familiären Umfeld, hat sicherlich auch oder die eine ein oder andere Begebenheit dazu beizutragen. Und was festgestellt wurde, nee, die Anzahl der Kontakte, die ein Mensch hat, hat sich nicht wesentlich reduziert. Was sich aber geändert hat, ist, dass das Saldo, was neu dazugekommen ist, ne, also es ist was weggefallen, weil man gespaltener Meinung war. Es sind aber neue dazugekommen. Was aber an den neuen der wesentliche Unterschied ist, dass sie nicht mehr diese stützenden Kontakte sind, also die mich auffangen. Die mich so, ich interpretiere jetzt daran, die mich so nehmen, wie ich bin, egal was ich vielleicht auch gerade daherwurschtle von mir. Und die sozusagen mein soziales Umfeld, meine Basis bieten, was natürlich ein Kontakt, den ich erst seit 2 Jahren habe und eher aus dem beruflichen Umfeld, der mag auch eng sein, aber ist natürlich anders als jemand, den ich schon seit 30 Jahren kenne.
Also es ist eher so ein ideologisches Zusammenfinden. Also wir sind
Ja.
einer Meinung, deswegen sollten wir uns zusammentun gegen die anderen, oder?
Das kann natürlich auch sein. Also, es ist ja sehr menschlich, dass man sagt, also man umgibt sich ja mit einer Peer Group. Ne, du willst ja nicht dauernd Daueraufgeregtheit, eben, das ist das eine. Ich glaube, dass die sozialen Medien da eine Riesenrolle spielen mit ihren Algorithmen oder andersrum gesagt, die reinen Algorithmen, weil, wenn wir uns nicht selbst dagegen wehren, wir ja alle in unserer Blase bleiben. Und wir bekommen dann, sobald du, sage ich mal, einen AfD-Artikel gelesen hast oder ein Posting oder bei einem AfD-Influencer, dann kriegst du das ja nur noch. Ne? Und dann musst du dich ja schon sehr aktiv da rausziehen und zu so sagen, ich höre mir noch eine andere Meinung dazu an, von der Frau Wagenknecht oder von wem auch immer, um mir dann selbst eine Meinung bilden zu können. Also das, glaube ich, hat sich echt geändert, ne? Dass du in deiner Bubble permanent bestätigt wirst und letztendlich drin versumpfst, wenn du da nicht selbst versuchst, auch immer wieder mal rauszugucken.
Ich finde den Gedanken so schräg, sich über die sozialen Medien zu informieren. Aber damit bin ich natürlich, da die meisten das machen, bin ich eher der wundersame Mensch. Aber meine Güte, das sind doch überhaupt gar keine verlässlichen Quellen. Und ich verstehe das überhaupt gar nicht, dass man das alles ernst nehmen kann und daraus ernsthaft seine Meinung bilden kann. Dann wissen wir das alle mit den Algorithmen und wie das funktioniert und dass man dadurch in so eine Blase reingezogen wird. Also ich informiere mich null über soziale Medien. Ich gucke mir ab und zu mal irgendwie so einen Link an, wenn es mir jemand schickt. Okay, interessant. Aber letztlich ist es dann immer, ich lese nur Sachen, die eben von Zeitungen kommen oder von Fernsehanstalten oder so irgendwas, wo du eben auch eine Verantwortlichkeit hast, wo Leute dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, was sie schreiben, wo die mit ihrem Namen für ihre Meinung einstehen. Alles andere nehme ich überhaupt gar nicht ernst. Und das wird eine Entwicklung sein, die auch kommen wird. Man kann ja jetzt schon, man kann ja Fotos nicht mehr ernst nehmen, man kann überhaupt nichts mehr ernst nehmen. Und ich vermute mal, dass ich die, und ich hoffe sehr, dass die sozialen Medien dadurch sicher eben wirklich auch ihre Macht so ein bisschen verlieren. Und weil man es einfach nicht mehr ernst nehmen kann, was da passiert, ne?
Ja, aber also das ist ja schon da. Also das eine ist natürlich, wenn man sagt, okay, ich kann mit der Publikumspresse, Stichwort Lügenpresse und so weiter, nichts mehr anfangen. Die haben ja zu tendenziös, zu welchem Thema auch immer berichtet und waren selbst nicht in ihrer Vielfalt, ihrer eigentlichen Aufgabe, ne? Was du auch sagtest, du bist kein Meinungsjournalismus. Der andere gute Punkt ist aber wirklich, und das ist halt einfach ganz stark in der jungen Generation, wenn du die Mediennutzung anguckst. Also die unter 30-Jährigen, die nehmen ja weder eine Zeitung in die Hand, noch gehen die zu Zeit, Welt, Online, keine Ahnung, you name it, sondern die gehen auf TikTok.
Ja, aber das sind eben die Medienschuld, ne? Das ist eben genau wie AfD verbieten, ja, statt die AfD zu verbieten, soll man überlegen, warum wählen die Leute plötzlich die AfD? Also muss die Politik verändern. So, ganz logisch. Und warum gucken die Leute sich unter 30 keine Zeitung an? Ja, weil die Zeitungen deren Bedürfnisse nicht entsprechen. Also müssen sich die Zeitungen, wenn sie Interesse daran haben, dass sie gelesen werden von jungen Leuten, müssen sich verändern. Und vollkommen zu Recht. Und das mit der Lügenpresse, das hat mich natürlich auch geärgert. Aber ich verstehe den Impuls dahinter Lügenpresse, weil man sieht selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie also ganz einheitlich zum Teil berichten. Ja. Zeigen dann eben nicht die Meinungsvielfalt. Und da ist ganz, wird ganz vieles wird eben ausgespart aus ideologischen Gründen. Und dann wirst du nicht mehr ernst genommen. Und das ist einfach fatal. Der Journalismus muss einfach wesentlich besser werden. Also der muss viel faktenorientierter sein. Da muss man wirklich tatsächlich die Quellen muss man wirklich angeben. Weniger Meinungsjournalismus, weniger ideologisch, ja, wirklich, wirklich breit ausgewogen, ja. Und das ist eben noch viel zu wenig, ne? Also Vorbild wäre da mal die Zeit, würde ich mal sagen. Also da hat man eben nicht das Gefühl, dass sie einem irgendwie ihre Meinung übersemmeln wollen, ne? Sondern beim Spiegel ist das auch so, finde ich auch teilweise heftig. Also, da hast du irgendwie das Gefühl, das sind Leute, die wollen ihre Meinung beibiegen. Bei der Zeit habe ich den Eindruck zum Beispiel nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Weg.
Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir aus der Politik, also wenn wir darauf kommen zu sagen, wer kann denn die großen Hebel verändern, ne? Wer muss denn auf diesen Schleudergang der Ereignisse der letzten Jahre, eins kommt nach dem anderen, kannst gerade mal durchschnaufen, dann kommt das nächste Szenario und dann halt nicht nur in Deutschland, Europa, sondern eben weltweit, dass die Politik nicht ausreichend erklärt, warum sie was wie tun.
Ja, das ja auch, aber die verstehen es vielleicht auch gar nicht genug, die wissen vielleicht auch zu wenig, ne? Das ist immer das Riesenproblem, das ist jetzt natürlich auch, ob das jetzt stimmt, aber na, ich glaube, als der Lübcke erschossen wurde, da glaube ich, fing die Politik mal ernsthaft an, sich mit dem Problem von Rechtsextremismus auseinanderzusetzen, weil einer von ihnen betroffen war. Ich bin da ziemlich sicher, ich habe das damals verfolgt, danach ging das echt ab und da wurden dann Gesetze verändert und was weiß ich nicht. Ja, und da wurde aufgestockt, ja, irgendwie anti-rechts. So, dann als die Göring-Eckardt, glaube ich, war es, als die mal ihre Tochter im Bahnhof Südkreuz abholen wollte und der ICE vorbeigefahren ist. Ja, ich glaube, da wurde Frau Göring-Eckardt klar, wie der Zustand bei der Deutschen Bahn ist. Und dann passierte dann auch was, weil gleichzeitig viele Politiker betroffen waren. Dann passiert irgendwas, ja. Wenn Politiker zum Beispiel mal an vier oder sechs oder achtspurigen Straßen wohnen würden, was sie natürlich nicht tun, ja, dann wäre dann vielleicht eben auch, würden die LKWs und so vielleicht nicht mehr so schnell vorbeiheizen über diese Straßen und jetzt diese unwürdigen Wohnbedingungen eben nicht mehr, ne? Und du würdest vielleicht eben, wenn man mal so ein Flüchtlingsheim mal in Prenzlauer Berg mal bauen würde, ja, oder da, wo Politiker wohnen, ja, dann wäre die Situation vielleicht auch nochmal eine andere, weil die Leute persönlich betroffen wären. Und ich glaube eben wirklich, dass viele Politiker sind einfach nicht persönlich betroffen genug. Die wissen überhaupt nicht, wovon sie reden. Die sitzen vielleicht wirklich zu viel in den Dienstwagen, ja, und kriegen deswegen nicht immer unbedingt mit, was so wirklich los ist. Ja, das ist
Ja,
ein Erkenntnisproblem, ja.
oder und es ist natürlich schon auch so, das sehe ich ja auch, wenn du dich in den Social-Medien bewegst, es wird ja nur noch in Headlines gelesen. Und eigentlich wird gar nicht mehr gelesen, sondern es wird nur noch zugehört oder gesehen. Also du musst im Bewegtbild. So. Und sobald es in die zweite und dritte Komplexitätsebene geht, dann wird es schwierig, weil die meisten dann auch abschalten. Und der Herr Habeck von deiner grünen Partei,
Von meiner grünen Partei?
von deiner grünen Ex-Partei,
Nee, ich war nie Mitglied oder so. Ich habe die nur viel gewählt. Das
genau.
stimmt.
Ich
Oder
habe
das
mich falsch ausgedrückt, aber ich wollte
ja,
dich
genau.
natürlich mal hervorlocken.
Nicht, dass die Leute denken, ich wäre
Nein,
Parteimitglied oder so.
auf
Ja.
keinen Fall. Der hat ja in der letzten Zeit schon mal versucht, einen anderen Politikstil der Kommunikation Ne? Der versucht ja schon in die sozialen Medien zu gehen und auf einem Level, wo andere dann sagen, ja, wir wollen nicht wie im Kindergarten behandelt werden, versucht zu erzählen, warum er was gerade macht und was das auch für Konsequenzen haben könnte. Der ist ja damit so ein bisschen, also zumindest ist es ruhiger damit geworden, er macht es nicht mehr so oft. Ich fand das sehr erfrischend und ich würde schon sagen, ein sehr schlauer Vorschlag von dem Herrn von Schirach. Habe ich letztens gehört, der hat auch gesagt, wer wäre eigentlich in der Politik dazu prädestiniert, dem Volk, also uns allen, mal mehr zu erklären als das, was wir erklärt bekommen. So, und da hat er, und das finde ich total gut, der Bundespräsident. Und da wir momentan mehrere Ex-Bundespräsidenten haben, finde ich, das ist ein super Vorschlag. Die können abseits der operativen Politik Ebene. Vielleicht mal das, was in der Regierung passiert und warum Entscheidungen auch wieder umgeworfen werden und warum das passiert, vielleicht mal auf eine Art und Weise erklären, wo wir uns nicht wie im Kindergarten behandelt fühlen, aber auch mal so ein bisschen beleuchtet bekommen, warum haben die das eigentlich gemacht? Was
Wir
würdest
haben
du?
jetzt, wir, zum Glück haben wir ja einen Bundespräsidenten und der ist Joachim Gauck. Das ist jetzt natürlich auch wieder gemein, was ich sage, ne? Aber ich empfehle
Ja,
mal, unser
aber der
Bundespräsident
ist
ist
es
eher der
durch sein
Gauck
Ex.
als Steinmeier, weil und aus lauter Verzweiflung machen die Medien, ja, fragen ja ständig den Gauck. Der Gauck ist ja ständig in den Medien, ja, weil du von dem eben was zu hören bekommst, was interessant ist, ja. Und der Steinmeier, ich finde, das ist ein netter, anständiger Mensch, ne? Also ich vertraue dem auch, ja. So, die Sache ist nur die, ja, der traut sich aber eben auch nicht richtig so aus dem Busch, ja. Und der erklärt eben auch nicht. Und der gibt einem auch nicht so wirklich Orientierung. Und der verwaltet eher sein Amt, würde ich jetzt fieserweise sagen, ja, ohne das darauf zu bestehen, ne. Aber ich habe das Gefühl, der verwaltet sein Amt. Aber ich finde trotzdem deinen Ansatz, jetzt irgendwie das dem Bundespräsidenten zu überlassen, finde ich auch falsch, weil jeder Politiker, jede Politikerin sollen das gefälligst selber machen. Und sollen sich gefälligst so ausdrücken, dass alle alles verstehen.
Okay.
Und da finde ich den Ansatz von Habeck auch gut zu zweifeln und dass die Leute beim Nachdenken, eben beim Nachdenken mal ein bisschen zuhören können. Nur musst du natürlich dann auch ein guter Politiker sein. Und ob Habeck das ist, das weiß ich eben nicht, weil dieses Heizungsgesetz, das ist nun mal verfuscht.
Ja,
Und
aber
da, ja, und das spielt vielleicht auch sein Ministerium eine Rolle. Da frage ich mich aber auch, wie diese hochbezahlten Beamten, wie die das alle zulassen können, dass da so ein Murks entsteht. Also das treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Da frage ich mich, ist unser Land wirklich überhaupt noch gut genug? Ja? Deswegen Habeck loben einerseits, ja, ich mag den, ich schätze das sehr, was er macht, aber ob er ein guter Politiker ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
aber nochmal auf den Kommunikationsstil. Also, wenn man sagt, naja, auch die Politik müsste mal in einfachen, verständlichen Worten erklären, kann auch ein bisschen komplexer werden dann, aber überhaupt erklären, warum sie von A nach B gekommen sind, oder von B wieder zurück nach A gehen. Also ich glaube, das ist ja dieses Zuhören, ne? Also Informationen bekommen, denen zuhören, das wäre die Voraussetzung, dass wir da auch Interesse dran haben, um dann zu sagen, ich kann mir nochmal eine Meinung bilden, die aber diese Spaltung, von der ich dir anfangs berichtet habe, die mich nervt, die überall dann direkt aufkocht, weil oft sind es ja Themen, da hast du einfach eine 50-50 Meinung. So. Und in der Demokratie ist es das Schöne, aber auch das Leid. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen jetzt aber die 51 oder die anderen 50 und so ist es halt. Ich habe das jetzt so entschieden, sondern du musst ja trotzdem zu einem Konsens kommen, damit du eine Entscheidung triffst, um zumindest mal was zu ändern. Und dann vielleicht wieder nachzujustieren. Da fände ich so, dass die Politik sich besser erklärt und vielleicht jemand, der gar nicht so in den täglichen Entscheidungen drin ist, wie ein Bundespräsident, vielleicht da ein legitimer oder passende Rolle wäre. Aber zurück auf uns einfache Menschlein zu Hause. Die sagen, wie kann ich denn eine Spaltung in einer Beziehung zu einem Freund, Freundin oder in
Warte
meiner
mal,
Familie?
warte mal, nee, warte mal, dazu muss ich jetzt nochmal was sagen.
Okay.
Du sagst ja mit dem Ausdrücken und dass es eine Frage des Formulierens ist. Und das ist ja die blöde Ausrede eben von vielen Politikern. Das ist nicht das Problem und die Politik unserer Partei, sondern wie wir uns ausdrücken. Ja? Dann engagieren die Agenturen und so weiter und glauben, durch andere Formulierungen kann man wettmachen, dass sie scheiß Politik machen. Ja? Also so läuft das auch nicht. Ja? Und jetzt sagst du, man müsste sich jetzt anders ausdrücken. Ja, schön und gut. Und da gibt es ein ganz einfaches Mittel, sich besser auszudrücken. Und zwar, indem man nicht abstrakt redet, sondern indem man darüber redet, was man gesehen hat. Und das eben aus meiner Erfahrung als Trainer weiß ich das eben. Wenn du was selber erlebt hast, wenn irgendwo vor Ort warst, wenn du in der Ukraine warst und mit Menschen gesprochen hast und da was erlebt hast und selber nachts im Bunker plötzlich, weil die Sirenen geheult haben, dann benutzt du keine Fremdwörter. Du benutzt keine langen Sätze. Du schreibst nicht, du redest nicht im Passiv. Du benutzt auch nicht Wörter wie du gerade antizipiert oder so weiter. Du benutzt auch nicht Wörter wie Konsens, die auch 85% der Menschen nicht verstehen wahrscheinlich, ne? So, also je konkreter man redet, je mehr erlebnisorientiert, desto weniger angeblich komplex redet man auch. Komplex ist auch sowieso auch so eine faule Ausrede, was angeblich komplex sein soll. Das ist lächerlich, ja. Das ist, weil man sich verdammt nochmal nicht die Mühe gibt, irgendwie das so auszudrücken, dass es jeder versteht, ja.
Nein, aber
Das
es
tut
kann
man
doch
selber
etwas
nicht.
sehr komplex, also das kann
Ach,
man
was
doch
ist denn
auch sagen.
komplex?
Doch.
Was
Also
ist
es
denn komplex?
ist, schau mal, also ich, schon, es ist kein Problem, ein Pamphlet über 30 Seiten zu schreiben, aber einen Einseiter hinzubekommen, wo man sich klar und verständlich einfach, das kostet so viel Kraft, das kostet so viel Energie und ist sehr, sehr viel schwieriger als diese 30 Seiten.
Echt?
Weißt du, was ich meine? Einfach was
Ja, ich
rauszubekommen.
weiß nicht, was du meinst, weil mir geht es nicht so. Ich
Also, ja, aber du bist
weiß
auch
das,
so ein
was viele Leute
intellektuelles
sagen,
Highlight,
ja.
ja.
Ja, aber ich glaube da nicht dran. Also 30 Seiten, das ist ja schon so mühevoll, überhaupt, das kostet ja schon so
Nee.
viel Zeit, 30 Seiten aufzuschreiben.
Ja.
Die muss ja erstmal füllen, ja. Also insofern
Ich
finde ich
sag's mal
eine
anders.
Seite.
Du, es ist einfacher, 30 Minuten was rauszublabbern, als in 2 Minuten kurz die Essenz dessen, was du 30 Minuten blabbern willst, auf den Punkt zu bringen.
Okay, das stimmt.
Also das war auch der Vorteil früher, wenn man noch Briefe geschrieben hat.
Ja, das
Da
stimmt.
hat man sich auch lange und hat viele wegzerknüllt, ne? Und hat sich das nochmal überlegt. In der E-Mail oder in einem Posting sozialen Medien bläst du es einfach aus.
Ja, genau, man muss eben ein bisschen mehr nachdenken. Ne? Das stimmt schon. Aber diese Komplexität, diese angebliche, also ich versuche es mal ein Beispiel, zum Beispiel Mindestlohn. Ne? Da gibt es ja ganz viele Argumente für und dagegen. Ich sage jetzt mal, ich bin für einen Mindestlohn von 14 Euro. Das würde dann so gehen, dass ich eben sagen würde, also ich bin jetzt ein Befürworter im Parlament. Ne? Ich sage, das stärkste Argument der Gegner eines gesetzlichen Mindestlohns von 14 Euro ist, dass es Arbeitsplätze kostet. Das glaube ich auch. Natürlich kosten Mindestlohn Arbeitsplätze. Ja. So. Ich würde aber als Befürworter von einem gesetzlichen Mindestlohn, würde ich auf die Gegner zugehen und sagen, ja, das ist euer starkes Argument, es kostet Arbeitsplätze und ich gebe euch recht, es kostet Arbeitsplätze. Wir wissen aber alle nicht, wie viel. Und da kann man jetzt mit Studien um sich schlagen, das bringt ja überhaupt gar nichts. Ja? Ich halte fest, es kostet Arbeitsplätze, ihr habt recht damit, ich verstehe eure Position, dass ihr dagegen seid. So, ich ticke allerdings so, dass ich sage, man muss doch von seiner Hände Arbeit leben können müssen. Ja, das hat auch was mit der Würde des Menschen zu tun. Und du musst eben auch, wenn du 40 Stunden hart gearbeitet hast, dann kannst du doch nicht, wenn du dann fette Rente beziehst, dann musst du doch nicht sollst du doch nicht zum Staat betteln gehen, ne? Sondern musst du eben genug eingezahlt haben können. Ne? So, jetzt sagen wiederum die Gegner des gesetzlichen Mindestlohns von 14 Euro, sagen, ja, man wird ja aufgestockt durch Bürgergeld und durch sonstige Leistungen. Ne? Und dann sage ich, ja, das ist aber eben gerade nicht das, was ich will, dass man auf Almosen angewiesen ist, sondern wer eben hart arbeitet, muss eben auch ohne Almosen vom Staat leben können müssen. So, und jetzt kommen wir zu dem zurück, was ich nämlich eingangs gesagt habe oder worüber wir gesprochen haben. Fakten machen hier nicht den Unterschied. Ich rede auch überhaupt gar nicht von Fakten, weil ich gar nicht weiß, wie viel Arbeitsplätze es kostet. Ich weiß nur, es kostet hundertprozentig Arbeitsplätze. Rede mal mit Friseuren oder mit Taxifahrern oder so. Ne?
Ja.
So, es geht gar nicht um Fakten, sondern es geht um Haltung. Und alle,
Okay.
die gegen einen gesetzlichen Mindestlohn von 14 Euro sind, ich spreche denen das nicht ab. Ich sage, ja, kann gut sein. Ich verstehe eure Position. So, ne? Und also man kann sich gegenseitig ernst nehmen. Und was ist jetzt komplex an dem, was ich gesagt habe? Nix. Das ist
Ah,
total das
ja, doch,
Gegenteil.
also das ist, man muss zuhören wollen, das ist der Punkt. Wenn ich dir zuhöre, lerne ich wahnsinnig viel und denke mir, wow,
Das ist doch
so bin
total
ich
simpel,
noch
was ich
gar
gesagt
nicht.
habe. Kein
Ja,
Fremdwort, kein gar nichts, ja, jeder
aber wenn ich
versteht.
es nicht hören will, wenn ich es nicht hören will, wenn ich sage, ich weiß meine Meinung, ne, mich interessiert das gar nicht.
Genau.
Also Dann eben nicht, das sind wir ja eigentlich bei, ne? Also je mehr Wut ich habe, umso mehr zuhören und zurücklehnen, sollte man sich als Antipode, glaube ich, auf die Agenda schreiben. Das mache ich zumindest für mich.
Übrigens, Antipode Agenda, ne? Du hast jetzt kurz hintereinander Antipode Agenda, ne? Das ist eben einfach, das macht Zuhören einfach schwierig, ne?
Ja,
Je
okay.
mehr
Ich
diese
versuche
Wörter,
mich zu bessern. Du bist
nee,
mein
ich will dich
Coach.
ja nicht kritisieren. Es geht nur,
Nein.
es geht darum, dass tatsächlich, dass wir, sage ich mal, die studiert haben, dass wir uns eine Sprache angewöhnt haben, die aber sehr abstrakt und die ziemlich tot ist, ja?
Ja,
Und wo die Leute überhaupt keinen Bock haben, zuzuhören.
okay.
Ja?
Ich gehe noch mal mitten ins Leben. Du hast vollkommen recht. Umso schöner, dass wir jetzt regelmäßig miteinander podcasten, damit ich das auch wieder ein bisschen verliere. Ich komme noch mal zu dem Punkt, was du vorhattest, erleben. Ne? Du hast gesagt, Politiker müssen mehr erleben und aus ihrer Bubble raus. Und ich versuche es mal runterzubrechen auf meine eigene Bubble. Also ich finde dieses Erleben versus Fakten finde ich eben auch. Dieses Faktensammeln kann man oft nicht. Und jetzt nochmal, wie kann ich meiner Wut Luft machen und auch eine Meinung von anderen zulassen, indem ich es einfach mal erlebe und ins Machen komme. In meinem ganz kleinen Umfeld ist es so, als Unternehmerin war es mir immer wichtig, ich habe alle Arbeiten selbst schon gemacht, die ich meinen Leuten zugemutet habe. Also ich konnte immer sagen, ich verstehe, was du meinst, oder ich gucke es mir mal an, wir machen es mal gemeinsam, damit ich nochmal weiß, worüber du sprichst, und dann gucken wir mal, was wir für eine Lösung haben.
Genau.
So, im sozialen, jetzt im privaten, familiären Umfeld finde ich jetzt es wirklich schon so, dass ja, um nicht diese Verbitterkeit zu behalten, wenn ich sage, naja, mich nerven die ganzen Flüchtlinge und Migranten, aber einfach mal in Kontakt zu kommen, ne? Und zu sagen, ich kann sowohl ein Ehrenamt oder irgendwas was machen, um mir überhaupt ne, ein Bild zu machen, oder fahre ein bestimmtes Stadtteil und glaub mir da ein Bild machen zu können. Ich meine es aber auch viel sozialer, weil ich glaube daran, dass wir Menschen ein ganz soziales Wesen sind. Wir wollen eigentlich gelobt werden für das, was wir machen. Und wir leben mehr auf in gemeinsamen Erlebnissen als in meiner absoluten Selbstgewissheit, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, wie du auch schon so schön gesagt hast. Und die Schritte drin, und da komme ich nochmal zurück, dass auch Soziologen, die ihre Studien machen, um nochmal zu sehen, was kann denn jeder Einzelne eigentlich mal auch versuchen in seinem Alltag oder vielleicht endlich mal umzusetzen, was er sich schon vorgenommen hat, einfach zu sagen, ja, dann geh doch mal hin. Wenn du dich über die Jugend so aufregst, was die alles nicht macht, dann geh halt mal mit denen hin und supporte die in dem, was sie tun, ja, um da besser zu werden. Wenn ich mich über die schlechte Bildung aufrege, ja, was kann ich denn in meinem eigenen kleinen Umfeld tun, wenn ich sage, Mensch, wir haben keine Pflegekräfte, das regt mich alles auf. Und die meisten haben ja Eltern, die irgendwann oder jetzt schon pflegebedürftig sind, wie meine Mutter. Und da kann ich nur sagen, mit meiner kleinen Flöte aus der ersten Klasse beglücke ich regelmäßig sehr einen Kreis von sehr dementen, zum Teil alten Menschen, und bin so erfüllt, wenn ich merke, dass die zuhören oder einen Funken im Auge bekommen. Und dann kriege ich einen anderen Zugang zu dem Thema. Ja, aber dazu haben halt die Pflegekräfte zum Beispiel keine Zeit. Also, weißt du, da kriegt man einen Zugang zu den Themen, die uns ja hier alle beschäftigen, die wir gar nicht alle ansprechen können. Aber das wäre so mehr Arsch in der Hose, zu sagen, Daueraufgeregtheit, wütend sein. Eines ist gut rein zuhören und am besten denen zuhören, dies betrifft oder die anderer Meinung sind als ich.
Also mehr tun statt meckern. Genau.
Zum Beispiel. Oh, das ist doch ein schöner Abschluss.
Genau.
Den können wir so lassen, oder?
Ja, würde ich sagen.
Dann machen wir das. Also, letztes Mal hast du dir Fußball gewünscht als Thema. Also, ich habe mal eine Nacht drüber geschlafen, viele Nächte, und finde es ein super Thema. Du musst dich aber drauf gefasst machen, wenn wir es machen. Ich habe keine Ahnung davon. Ne? Also,
Ja, ich dafür umso mehr.
ich frage dich aber auch nicht nach dem Abseits, das werde ich dir ersparen, okay?
Ja, genau. Okay, alles klar. Wunderbar.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie Und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.